Verstoß gegen die guten Sitten, Verwerflichkeit, niedrige Beweggründe. Das Strafgesetzbuch enthält viele solcher Formulierungen, die alle eins gemeinsam haben. Sie alle haben ihren Ursprung im Nationalsozialismus. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jetzt erst recht, in der wir uns damit beschäftigen, welche Probleme mit diesem historischen Erbe einhergehen und ob diese Straftatbestände noch zeitgemäß sein können. Mein Name ist Johanna Demel.
Und mein Name ist Jakob Horn. Der wohl bekannteste Straftatbestand aus der Zeit des Nationalsozialismus ist der Mord, geregelt in § 211 Strafgesetzbuch. Er stammt im Wesentlichen aus dem Jahr 1941 und gilt als das Paradebeispiel für die nationalsozialistische Ideologie im Strafrecht. Am 20. Mai 2014 eröffnete der damalige Bundesjustizminister Heiko Maas die Arbeit einer Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte. Eines der zentralen Motive zur Überarbeitung des Mordparagrafen war es, die in den Formulierungen zum Ausdruck kommende zweifelhafte Historie zu beseitigen. Die dortigen Bezeichnungen von sogenannten Tätertypen seien mit dem Gesetzlichkeitsprinzip aus Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz nicht vereinbar.
Um die damaligen Reformbemühungen und die generellen Auswirkungen der nationalsozialistischen Ideologie auf das heutige Strafrecht verstehen zu können, müssen wir uns erst einmal damit beschäftigen, wodurch das NS-Strafrecht eigentlich geprägt war. Dazu haben wir mit Professor Dr. Dr. Kai Ambos, Richter des Kosovo-Sondertribunals am Internationalen Strafgerichtshof und Professor an der Georg-August-Universität Göttingen gesprochen und gefragt, von welchen Grundgedanken das NS-Strafrecht getragen war. Der verfolgte Zweck des Strafrechts im Dritten Reich war aus seiner Sicht folgender.
Ja, es ging um den Schutz der deutschen Volksgemeinschaft, so wie sie eben die Nazis definiert hatten, nämlich als eine Volksgemeinschaft, die durch arischen Merkmale der Deutschen zu definieren ist. Und letztlich, das war natürlich auch ein bisschen nur eine Camouflage, ein vordergründiges Argument. Letztendlich ging es um die Sicherung der Herrschaft der Nationalsozialisten. Ja, also der Freisler hat ja mal gesagt, das Strafrecht ist ein Kampfrecht, das Strafrecht dient zur Bekämpfung des Feindes und der Feind ist jeder letztlich, das ist jetzt kein Zitat mehr von Freisler, aber das steht dahinter, der nicht nationalsozialistisch denkt. Ja? Das kann also der Nichtdeutsche sein, das kann der Jude sein, das kann der Sozialdemokrat sein, der Kommunist, alle, die eben nicht auf der Linie des Nationalsozialismus liegen. Insofern klassische Nutzung des Strafrechts als Unterdrückungsinstrument.
Mit dem Strafrecht sollten also diejenigen ausgeschlossen werden, die nach der Ideologie der Nationalsozialisten keinen Platz in der Volksgemeinschaft verdienten. Strafgesetze sollten häufig die Volksgemeinschaft als Ganzes und nicht das Individuum als solches schützen. Ausfluss dieses Prinzips war eine Ausweitung von Straftatbeständen, die die Allgemeinheit schützten, wie zum Beispiel die Unfallflucht, der Vollrausch oder auch die unterlassene Hilfeleistung.
Damit das NS-Strafrecht seine Funktion als Unterdrückungsinstrument effektiv verfolgen konnte, wurden viele Straftatbestände sehr offen und vor allem unklar formuliert. Als Voraussetzung für eine strafbare Untreue wurde etwa auf die Verletzung einer Treuepflicht oder für eine Nötigung auf eine Bedrohung mit einem empfindlichen Übel abgestellt. Besonders deutlich wurde das Ganze aber im sogenannten Schurkenparagrafen aus dem Jahr 1935. Und danach kann eine Tat also strafbar sein, obwohl sie gesetzlich nicht bestimmt ist. Zudem wurden sogenannte Verwerflichkeitsklauseln in einige Straftatbestände eingeführt. Hier wird die Rechtswidrigkeit eines Verhaltens danach bestimmt, ob der mit dem Verhalten verfolgte Zweck als sittlich verwerflich anzusehen ist. Diese Klauseln bestehen auch heute noch, zum Beispiel bei der Nötigung oder bei der Erpressung. Rechtswidrig war eine Nötigung und eine Erpressung nach dem damaligen Wortlaut dann, wenn sie dem gesunden Volksempfinden widersprachen. Außerdem wurden Recht und Sitte nicht voneinander getrennt. Mord aus niedrigen Beweggründen sollte nach der Vorstellung seines Gesetzgebers solche Motive erfassen, die nach allgemeiner sittlicher Wertung auf unterster Stufe stehen. Über die Strafbarkeit einer Person wegen Mordes oder wegen Totschlages konnte also fortan die moralische Bewertung der Tat durch das Gericht entscheidend sein. Diese Formulierungen hatten vor allem das Ziel, eine politische Flexibilität bei der Anwendung von Straftatbeständen zu ermöglichen. Das NS-Strafrecht stellte bei der Frage danach, ob ein Verhalten gegen das gesunde Volksempfinden verstößt oder ob es als sittlich verwerflich anzusehen ist, auf den Führerwillen ab.
Das Strafrecht sollte also auch die Macht der Nationalsozialisten und deren Einfluss auf das Verhalten innerhalb der Volksgemeinschaft durchsetzen. Der Einzelne hatte dabei gegenüber dem Staat eine Treuepflicht, der Nichtbeachtung strafrechtlich sanktioniert werden sollte. Den Gedanken der Treuepflicht hat Professor Ambos wie folgt zusammengefasst.
Insofern kann man sagen, dass die Treuepflicht, die besteht gegenüber diesem NS-Staat, diesem nationalsozialistischen Staat, im Grunde damit auch ein ganz allgemeinen Straftatbestand schafft, den könnte man so formulieren, alles, was diese Treuepflicht verletzt, also alles, was du unterlässt in Erfüllung deiner Pflicht, ist strafbar. Das wäre so ein allgemeiner Tatbestand. Haben sie nie geschaffen, aber den hätte man natürlich schaffen können, weil das die Idee war. Ja? Also das Verhalten, was sich gegen den nationalsozialistischen Staat richtet, was eben treuwidrig ist, ja? Was nicht im Sinne deiner Pflichterfüllung ist, das könnte man in einen so allgemeinen Tatbestand formulieren.
Diese mangelnde Treue sollte bereits im Keime erstickt werden. Dementsprechend wurde nicht allein auf eine objektive Erfolgsverursachung abgestellt. Schon der bloße Wille zur Pflichtverletzung sollte durch das Strafrecht bekämpft werden, selbst wenn es gar nicht zu einer Gefährdung des geschützten Rechtsguts kam. Folgen dieses sogenannten Gesinnungsstrafrechts waren im allgemeinen Teil ein extensives Verständnis der Täterschaft. Dass der Versuch nicht zwingend mit milderer Strafe als die Vollendung bedroht wird, ist ebenfalls Ausdruck des Gesinnungsstrafrechts. Im besonderen Teil führte das Gesinnungsstrafrecht zu einer Expansion von Vorfeldtatbeständen. Das sind Tatbestände, die schon die Vorbereitung einer Straftat bestrafen, noch bevor sie die Schwelle zum Versuch überschritten hat. So zum Beispiel eine Strafe wegen verursachter Verschwörung.
Zentraler Aspekt des nationalsozialistischen Strafrechts war jedoch die sogenannte Tätertypenlehre. Im StGB findet diese Lehre heute noch ihren Niederschlag im Mordparagrafen. Anders als in sonstigen Tatbeständen wird im Mordparagrafen nicht im ersten Absatz das strafbare Verhalten beschrieben, sondern zunächst nur die Strafe festgelegt. Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Und dann erst im zweiten Absatz werden mit der Einleitung Mörder ist die einzelnen Mordmerkmale aufgezählt. Der Straftatbestand stellt damit nicht auf das strafbare Verhalten eines Menschen ab, sondern auf Merkmale und Eigenschaften des Täters oder der Täterin. Hinter dieser Formulierung stand die Idee, dass eine Straftat und ein Täter nicht anhand eines gesetzlich festgelegten Tatbestands bestimmt wird. Es sollte vielmehr durch eine Gesamtschau der Tat und einer Wesensschau des Täters ermittelt werden, ob ein Mensch beispielsweise Mörder oder Totschläger ist. Anhand der Vorstellung der Volksgemeinschaft, im Grunde also nach dem Führerwillen, konnte nach diesem Prinzip der Tätertyp des Mörders, aber auch beispielsweise des Diebes festgelegt werden. So seien aber Jungen der Hitlerjugend, die eine Fahne einer katholischen Organisation in der Absicht rechtswidriger Zueignung wegnehmen, trotzdem keine Diebe, weil diese Jungen bei einer Gesamtschau der Taten nicht dem Tätertypen eines Diebes entsprechen würden.
Anhand dessen haben einige von euch sicherlich schon erkannt, worum es bei dieser Methodik eigentlich ging. Mit dieser Argumentation konnten und sollten Gerichte ohne formale Beschränkungen einen Tatbestand ausdehnen und einschränken. Hintergrund der gerichtlichen Entscheidungen war das ideologische Ziel, verkörpert im Führerwillen. An dieser Stelle ist jedoch zu beachten, dass diese Entwicklungslinien nicht von den Nationalsozialisten erfunden wurden. So waren insbesondere eine Expansion von Straftatbeständen und die fortschreitende Konzentration auf Motive des Täters schon in der Zeit der Weimarer Republik festzustellen. Diese Entwicklungslinien bilden vielmehr die gesamte Kriminalpolitik des 20. Jahrhunderts. Jedoch wurden sie von den Nationalsozialisten allesamt verschärft und besonders deutlich gesetzlich verankert. Nach diesem kurzen Blick in die Vergangenheit möchten wir nun darauf eingehen, wie sich diese nationalsozialistischen Denkmuster auf unser heutiges Strafrecht auswirken. Die Analogieermächtigung aus dem sogenannten Schurkenparagrafen wurde 1946 gestrichen. Und das Analogieverbot im Strafrecht ist einer der ersten Grundsätze, den Jurastudierende lernen dürfen. Ein strafbares Verhalten muss gesetzlich hinreichend bestimmt sein. Dieser verfassungsrechtliche Grundsatz aus Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz wird im ersten Paragraphen des heutigen Strafgesetzbuches noch einmal verdeutlicht. Der Wortlaut einer Strafnorm ist die Grenze der Auslegung. Die bewusst sehr offen formulierten Tatbestände der Paragraphen 211, 240 Absatz 2 oder auch 266 Strafgesetzbuch bestehen jedoch nach wie vor.
Außerdem gibt es im besonderen Teil des StGB durchaus Tatbestandsalternativen, die ebenfalls aus Gründen der Flexibilität eine Strafbarkeit bei einer vergleichbaren Interessenlage zulassen. Diese Regelbeispiele enthalten Handlungen, die zu einer erhöhten Strafe führen. Dabei ist der beschriebene Katalog nicht abschließend, vielmehr können in vergleichbaren Fällen ungeschriebene, besonders schwere Fälle angenommen werden. Allerdings darf auch das praktische Erfordernis dieser Gesetzgebungstechnik nicht verkannt werden.
Ja, die Regelbeispiele sind gar nicht von Nazis eingeführt worden, sondern das ist 243, das ist eine Forderung der Praxis gewesen, die gesagt haben, wir sind einfach zu unflexibel mit dem Grundtatbestand und mit reinen Qualifikationsmerkmalen und wir müssen flexibel sein in der Strafzumessung. Und insofern sind Regelbeispiele einfach eine Gesetzgebungstechnik, die man ja kritisieren kann. Ja, Sie können ja sagen, dass da müssen Sie halt überlegen, was machen Sie stattdessen. Aber das ist kein Nazirecht.
Die Tätertypenlehre findet allerdings noch heute ihren sprachlichen Niederschlag durch die Formulierung Mörder ist im § 211 StGB. Im Streit um das Verhältnis zwischen Mord und Totschlag wird dieser Wortlaut als ein zentrales Argument des BGH benutzt. Der Mord sei kein Qualifikationstatbestand des Totschlags, weil der Mörder einem anderen Tätertypen entspräche als der Totschläger.
Weitgehend unverändert blieben auch die Anknüpfungen an die sittliche Verwerflichkeit einer Tat als Strafbegründung. Zwar wird heute die Rechtswidrigkeit einer Nötigung oder einer Erpressung durch Gesetzesänderungen aus dem Jahr 1953 nicht mehr anhand des gesunden Volksempfindens bestimmt, jedoch wird seitdem ausschließlich auf die Verwerflichkeit der Tat abgestellt. Auch die Einwilligung in eine Körperverletzung kann noch heute unwirksam sein, weil sie als sittenwidrig eingestuft wird. Am problematischsten ist wohl die Bestimmung von niedrigen Beweggründen im Rahmen des Mordtatbestandes. Ist die Tötung aus politischem Protest gegen eine unzureichende Klimapolitik oder die Tötung des zur Trennung entschlossenen Partners als nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe anzusehen? Derartige Motivklauseln haben nicht nur einen fragwürdigen Ursprung, sie sind in einer Gesellschaft mit ganz unterschiedlichen Werten auch schwer handhabbar. Gleichwohl ist auch die damit einhergehende Flexibilität des Normanwenders zu berücksichtigen. Auch ist die Idee, dass im Strafrecht die Werte einer Gesellschaft verkörpert werden, nicht per se schlecht. Sie ist nur missbrauchsanfällig.
Deswegen kommt es eben immer darauf an, welche Wertungen es denn sind. Und es sind eben die Wertungen im Rechtsstaat einer rechtsstaatlichen Verfassung. Und da steht ganz oben die Menschenwürde. Und wenn Sie sagen, wir haben ein System, was auf der Menschenwürde beruht, dann ist das ja ein positiver Wert. Ja? Und da würden Sie ja sagen, Sie wollen doch, dass dieser positive Wert auch ausstrahlt auf das Strafrecht. Sie können Strafrecht ja nicht gegen die Gesellschaft machen. Der gesellschaftliche Mainstream, den müssen Sie irgendwie beachten, aber Sie haben natürlich rote Linien und die roten Linien, die werden eben vorgegeben von der Verfassung, weniger von irgendwelchen Lehren, wie zum Beispiel Rechtsgut und so weiter.
Aber warum verwenden wir weiterhin bei der vorsätzlichen Tötung eines Menschen diesen Mordparagraphen, der als unmittelbarer Ausfluss der Tätertypenlehre und Ethnisierung aus der Zeit des Nationalsozialismus gilt? Dabei steht die Frage im Raum, warum diese Tatbestände nicht nach 1945 umgehend aus dem StGB entfernt wurden. Mit dem Untergang des Dritten Reichs nahmen die Siegermächte bekanntlich eine Entnazifizierung vor, die auch das Strafrecht betraf. Der Alliierte Kontrollrat verabschiedete bereits im Januar 1946 ein Gesetz, das eine Vielzahl von Bestimmungen außer Kraft setzte. Betroffen war zum Beispiel die Analogieermächtigung. Der Kontrollrat konzentrierte sich dabei auf die Entfernung solcher Strafgesetze, die auf, Zitat, spezifisch nationalsozialistischem Gedankengut beruhten. Diese Feststellung war bei Nebengesetzen wie der sogenannten Polen-Strafrechtsverordnung oder der Volksschädlingsverordnung einfach. Viele Strafgesetze aus der Zeit des Nationalsozialismus wurden hingegen nicht gestrichen, da man annahm, sie beruhen nicht ausschließlich auf nationalsozialistischem Gedankengut.
Der letzte ernsthafte Versuch, nationalsozialistisches Strafrecht zu entfernen, wird im sogenannten Strafrechtsbereinigungsgesetz von 1953 gesehen. Hierbei wurden als unverhältnismäßig angesehene Strafandrohungen reduziert und einige als zu weitgehende Strafbarkeiten gestrichen. Der Mordparagraph als Ausdruck der Tätertypenlehre, die Anknüpfung an Sitte und Moral für die Strafbarkeit und die bloße fakultative Strafmilderung beim Versuch sind dagegen geblieben. Professor Ambos hat dafür folgende Erklärung.
Darauf kann man eigentlich, das ist nun meines Wissens noch nicht so genau untersucht worden, spezifisch untersucht worden, aber man kann es natürlich plausibel damit erklären, dass das Bewusstsein auch gar nicht so da war. Also wenn Sie die deutsche historische Entwicklung vom Kaiserreich in die Nazizeit betrachten, und dann gab es eben 45, dann gab es das Ende, die Stunde Null, und dann kam die Bonner Republik, extrem autoritär mit Herrn Adenauer als Bundeskanzler. Da hat man gar nicht so das Problembewusstsein gehabt. Man ist so ein bisschen getrieben worden. Ja, die Alliierten, solange sie uns noch irgendwie kontrolliert hatten, Herr McCloy, haben halt gesagt, ey, ihr müsst da mal was machen. Aber überlegen Sie mal, die Hälfte der deutschen Justiz und die Nazis waren ja überall noch da. Das wissen wir ja heute durch Untersuchungen von Safferling und anderen. Und insofern war es einerseits sozusagen, sollten die gleichen Leute, die diese Gesetze mitverantwortet haben, ja, Klopke war ja der Hauptberater von Herrn Adenauer und war der Verfasser der Nürnberger Gesetze, die sollten jetzt plötzlich reinigen. Ja, die sollten jetzt plötzlich ja, diese Gesetze reinigen. Und zugleich gab es natürlich auch das Bewusstsein, sodass man dann wahrscheinlich dachte, ja, das, was wir da gemacht haben, ist ja schon ziemlich viel. Wir haben doch das gesunde Volksempfinden rausgenommen aus dem 240. Und auch der 211, Täterstrafrecht, wieso? Das ist doch richtig, der Mörder ist doch eine besondere Person. Das hat man in den 50er Jahren noch gedacht.
Nach jahrzehntelanger Aufarbeitung des nationalsozialistischen Strafrechts besteht jedoch ein neues Bewusstsein für die damals erlassenen Tatbestände. Es stellt sich damit die Frage, ob wir nicht ein zweites Strafrechtsbereinigungsgesetz benötigen. Ist es schlimm, dass die Gesetze aus dem Dritten Reich stammen und sollten wir diese Paragraphen deswegen ändern?
Wie jetzt bereits vielfach erwähnt, wird insbesondere der Mordparagraph in der Rechtswissenschaft als reformbedürftig gesehen. Alle Mordmerkmale seien letztlich moralisch von der Vorstellung der Nationalsozialisten angehaucht. Und wer als Mörder eine Höchststrafe verdient, für den gibt es auch keinen minder schweren Fall. Das Opfer eines Haustyrannen, das sich dazu entschließt, ihn nach jahrelanger Drangsalierung im Schlaf zu töten, kann sich wegen des heimtückischen Vorgehens nicht auf strafmildernde Umstände berufen. Der Mord sieht die absolute Strafe lebenslang vor. Die Gerichte lösen dieses auch aus ihrer Sicht unerträgliche Ergebnis, indem sie den Strafrahmen absenken. Das aber ohne eine gesetzliche Stütze und vielmehr entgegen dem klaren Wortlaut des 211 StGB. Fühlt sich hingegen beim Totschlag jemand durch eine schwere Beleidigung von dem Getöteten derart zum Zorn gereizt, dass er auf der Stelle zur Tat hingerissen wird, gewährt ihm der minderschwere Fall des Totschlags sogar eine Strafmilderung. Die Tötungsbelegte beruhen also auf einer Ideologie, die die Schwachen mit der schwersten Strafe belegt, die Stärkeren dagegen unter Umständen milder bestraft, weil sie zur Tat gereizt wurden. Diese Begünstigung der Selbstjustiz ist ebenso wie die sprachliche Formulierung nicht mehr zeitgemäß.
Die jüngsten Reformbemühungen des Mordparagraphen entstanden 2014 im Auftrag des damaligen Justizministers Heiko Maas, der mit einem namhaften Expertengremium einen Reformvorschlag ausarbeitete. So sollte zum einen der auf den Tätertypus zielende Wortlaut »Mörder ist« gestrichen werden. Fortan sollte, wie im StGB üblich, die Tathandlung im Gesetz umschrieben werden. Die niedrigen Beweggründe wurden für unverzichtbar erklärt. Sie sollten aber durch gesondert benannte niedrige Beweggründe ergänzt werden. Unter anderem Tötungen wegen des Geschlechts, wegen der sexuellen Identität oder aus rassistischen Motiven stellten nach diesem Reformvorschlag ausdrücklich benannte niedrige Beweggründe dar. Die Heimtücke sollte durch die Tötung mittels eines hinterhältigen Angriffs durch Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit oder einer aus anderen Gründen bestehenden Schutzlosigkeit leicht eingegrenzt werden. Die problematischen Mordmerkmale wurden also insgesamt als unverzichtbar, aber konkretisierungsbedürftig erachtet. Allerdings sollte die lebenslange Haftstrafe für Mord nicht mehr zwingend gelten, sodass auch strafmildernde Umstände der Tat in der Strafzumessung berücksichtigt werden konnten. Dieser in den Medien als Abschaffung der lebenslangen Freiheitsstrafe bezeichnete Aspekt war auch der entscheidende Konfliktpunkt, über den sich die Regierungsfraktionen nicht einigen konnten. Es wurde kein Beschluss über den Entwurf des Justizministeriums gefasst, sodass diese Reform im Sande verlief. Zwar hat sich die aktuell regierende Ampelkoalition die Überprüfung von Strafgesetzen auf ihre Berechtigung mit Fokus auf historisch überholte Tatbestände vorgenommen. Ob davon aber auch die Tötungsdelikte betroffen sind, ist unklar. Allerdings könnten zumindest unbedeutendere Überbleibsel der Strafrechtsexpansion aus dem Dritten Reich, wie die Unfallflucht oder der räuberische Angriff auf Kraftfahrer, von dieser Entrümpelung des Strafrechts erfasst sein. Einen solchen kriminalpolitischen Wunsch äußerte auch Professor Amboss in unserem Interview.
Also es ist ja interessant, dass die aktuelle Koalitionsvereinbarung von sehr kryptisch von historisch überholten Tatbeständen spricht. Ja? Also es ist auch in dem Teil Justiz, das ist nicht sehr aussagekräftig, weil es wird konkret nichts genannt. Also zum Beispiel wird nicht 211 genannt oder 240, aber sie reden ja für eine Modernisierung der Justiz ein und ist in diesem Rahmen auch sollen historisch überholte Tatbestände abgeschafft werden. Da kann man jetzt spekulieren. Wird jetzt dieses Thema mit 211 wieder aufgerufen? Das ist ja ein altes kriminalpolitisches Thema wegen der deutlichen Bezugnahme auf die Nazi-Gesetzgebung. Aber ehrlich gesagt, viel mehr sehe ich da nicht. Wir haben im Jugendstrafrecht haben wir die schädliche Neigung, das kommt auch von Nazis. Also es wäre nicht viel rein aus der Nazi-Brille jetzt irgendwie zu ändern. Vielmehr müsste man dann in den Bereich gehen, also nicht nur Nazi mehr, sondern man müsste sich überlegen, kann man das Strafrecht mal etwas entschlacken? Die Frage ist viel allgemeiner zu stellen, Modernisierung, Bereinigung des Strafrechts, also viele Dinge, die vielleicht rausgenommen werden können, weil sie einfach nicht mehr zeitgemäß sind, zum Beispiel auch natürlich sowas wie gute Sitten bei der Körperverletzung.
Ob sogenannte Verwerflichkeitsklauseln oder auch die Unwirksamkeit einer Einwilligung wegen ihrer Sittenwidrigkeit in der Zukunft aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden, stand heute ebenfalls offen. Jedenfalls aber die Verwerflichkeitsklauseln sind aufgrund ihrer Flexibilität kaum mehr aus der praktischen Rechtsanwendung wegzudenken. Im Gegensatz zum Dritten Reich können wir heute aber diese unbestimmten Rechtsbegriffe anhand von Wertungen der Verfassung näher bestimmen und auch das Bundesverfassungsgericht wacht über die Konkretisierung dieser Norm. In dieser Rechtsstaatlichkeit liegt aus Sicht von Professor Amboss ein entscheidender Unterschied zur Anwendung der Verwerflichkeitsklauseln in Diktaturen.
Was in Ihren Fragen ganz stark zum Ausdruck kommt, ist die Vorstellung, dass materielles Strafrecht zu entscheiden ist. Und das ist vielleicht gar nicht der Fall. Wir wissen ja, dass die Nationalsozialisten haben regiert über die Geheimpolizei. Ja? Und jedes totalitäre Regime, das war in der DDR eben die Stasi, wenn ich das überhaupt nicht vergleichen will mit dem NS-Unrecht, bei den Nazis war es die Gestapo und in Rumänien war es eben die Securitate. Und sie haben in diesen Systemen haben sie geheimdienstlich agierende Polizeien oder direkte Geheimdienste, Militärgeheimdienste. Und das materielle Strafrecht ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, wer implementiert die Befehle der Führung, ja, um zum Beispiel bestimmte Personen zu liquidieren. Deswegen sprechen wir auch von der Verpolizeilichung des Strafverfahrens und wir sprechen so von einem doppelten System. Da gibt es wichtige Arbeiten zu den Nazis. Es gab ein formales Rechtssystem und es gab eben ein informelles System. Und die wirklich politisch wichtigen Fälle haben sie in dem informellen System, zu dem ja zum Beispiel auch Konzentrationslager gehört haben und irgendwelche Lager, Ausdehnung der Untersuchungshaft. Sie können versuchen, sowas noch halbwegs mit einem legalen Anschein zu machen, indem sie zum Beispiel sagen, wir machen Terrorismusstrafrecht und da dehnen wir einfach die U-Haft auf 8 Wochen aus, ohne richterliche Kontrolle, jetzt mal als Beispiel. Oder sie sagen, mir ist das alles egal, ich übergebe einem entfesselten Geheimdienst die Sicherheit, sozusagen die Aufgabe der Unterdrückung der Dissidenten. Und insofern ist das materielle Strafrecht da gar nicht so wichtig. Das muss man in der Praxis sehen.
Für die aktuelle Kriminalpolitik ist also Fingerspitzengefühl nötig. Nicht jede Strafnorm kann allein wegen ihres nationalsozialistischen Ursprungs gestrichen werden. Und dennoch sollten Relikte der Strafgesetzgebung aus dem Nationalsozialismus auch im Lichte ihrer Herkunft weiter kritisch hinterfragt werden. Sollte der Versuch nicht immer geringer bestraft werden als die Vollendung? Ist es angemessen, Unfallflucht und Schwarzfahren zu bestrafen? Sind Normen, die an der Sitte anknüpfen, in der heutigen pluralistischen Gesellschaft eigentlich noch zeitgemäß?
Bei all diesen Fragen würde uns besonders interessieren, was ihr von diesem Thema haltet. War euch zum Beispiel bewusst, dass viele teils sehr wichtige Tatbestände im StGB ihren Ursprung im Nationalsozialismus haben? Und welche Schlüsse sollte man daraus ziehen? Sollten diese Tatbestände ersatzlos gestrichen oder an die modernen Erfordernisse angepasst werden? Oder meint ihr, unser Rechtsstaat und unsere Gerichte sind in der Lage, auch bewusst offen formulierte Tatbestände restriktiv auszulegen und näher zu konkretisieren? Für all diese Fragen schaut doch einmal gerne auf unserem Instagram-Account @lehrstuhlelisahofen in den Stories vorbei oder schreibt uns gerne eine Mail an jetzt-erst-recht@uni-leipzig.de.
Das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Tschüss. Der Podcast Jetzt erst recht ist ein Projekt des Legal Labs für Jura und Journalismus an der Universität Leipzig unter der Leitung von Frau Professorin Dr. Elisa Hofen. Moderation Jakob Horn und Johanna Demel. Produktion Laura Barth, Philipp Ehlen, Leonard Becker, Johanna Demel, Jakob Horn, Julia Müller-Thuns, Erik Winter. Redaktion Janis Nerik und Annika Kubisch. Musik Jakob Horn. Tonschnitt und Post-Production Erik Winter.